Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Wir sind wieder unterwegs bei Josua, in Josua. Und heute geht es ganz konkret um die Landeinnahme. Das Land wird eingenommen werden, es wird viel gekämpft werden und der Feind hat keine Chance. Und heute geht es darum, um den Stoff, aus dem die Helden bestehen. Der Stoff, aus dem die Helden bestehen. Bei Josua wird mal wieder gekämpft und ich habe vor kurzem den Kriegsfilm gesehen, vor einiger Zeit. Und da ging es um die Geschichte, die wahre Geschichte von dem Soldaten Desmond Doss. Das ist ein Amerikaner, der in der amerikanischen Armee die Medal of Honor, eine hohe Auszeichnung gekriegt hat, obwohl er den Dienst an der Waffe verweigert hat. Dieser Desmond Doss, der hat sich verpflichtet, in den Krieg zu gehen im Zweiten Weltkrieg, aber er wollte dorthin gehen, nicht um zu töten, sondern um zu retten. Er ist Rettungssanitäter geworden und seine Entscheidung, niemals eine Waffe anzugreifen, hat ihn in Probleme gebracht, wurde ihm nicht leicht gemacht, aber dieser Kerl, der hat Charakter bewiesen. Und in einer Schlacht ging es seinen Truppen ziemlich schlecht. Sie hatten sich zum Teil schon zurückgezogen, viele Verletzte waren aber noch am Feld, am Schlachtfeld, verstreut, hoffnungslos, hilflos. Und dieser Desmond Doss begann, jene hilflosen Soldaten auf dem Schlachtfeld zu retten. Er hat sie gesucht, gefunden, hat einen nach dem anderen in Sicherheit gezerrt. Und nachdem er einen gezogen hatte, hat er gesagt, Herr, hilf mir, gib mir die Kraft, noch einen zu holen. Und er ist wieder rausgegangen, hat sich selbst in Gefahr begeben und hat auf sagenhafte Art und Weise 75 seiner Kameraden gerettet. Richtig gewaltig. Dieser Film, der hat mich enorm inspiriert. Der Stoff, aus dem die Helden sind. Eine kleine Wiederholung von wo wir herkommen im Josua. Wir kommen heute an bei Kapitel 10, 11 und 12 und wir sind in der Landeinnahme vom verheißenen Land, vom versprochenen Land. Und die erste Station auf dem Weg war Gilgal. An diesen Ort würden sie immer wieder hinkommen, das Volk Israel und Josua, und auch heute wieder. Der Ort, wo Ungehorsam abgelegt worden ist, wo Schande abgewälzt wurde, wo sich das Volk Gott hingegeben hat. Der Ort, wo der Heerführer von Gottes Armee gekommen ist, um die Kontrolle zu übernehmen für diese Landeinnahme. Und Gott hat Josua versprochen, überall, wo du hintreten würdest, dieses Land, das habe ich dir schon gegeben. Der Sieg ist bereits gegeben, der Sieg ist in Empfang zu nehmen. Und trotzdem gilt, wir haben es immer wieder gehört, Innenwirklichkeit vor Außenwirkung. Innenwirklichkeit vor Außenwirkung. Was ist in meinem Inneren, damit ich außen siegreich sein kann. Und wir waren bei Ai unterwegs, wo Sünde aus der Mitte erst entfernt werden musste, bevor Israel wieder siegreich war. Aber der Feind weiß, er hat keine Chance. Aber er ist listig. Und letztes Mal, wo der Daniel gepredigt hat, da gab es die Gibeoniter, die Israeliten getäuscht haben und dadurch einen Friedensbund bezweckt haben. Und es kam dazu, weil die Israeliten nicht nach Gottes Rat fragten, nicht nach Gottes Willen fragten und sie mussten mit dieser Konsequenz leben. Und gleichzeitig haben wir gehört gehabt, dass Gott in dem trotzdem gnädig gewirkt hat, dass er diese Gibeoniter zum Segen für Israel gebraucht hat. Der Feind weiß, eigentlich ist er besiegt und trotzdem gibt es noch Kämpfe zu kämpfen. Die Israeliten sind gerade mal in der Mitte vom Land, haben die Mitte eingenommen, das Hügelland und Süden und Norden sind noch besetzt. Und es ist eigentlich logisch, dass die Kanaaniter sich wehren, wenn jemand ihr Land einnehmen möchte. Würde ich auch machen. Und trotzdem wissen diese Kanaaniter sehr wohl, dass Gott durch die Israeliten kommen wird und sie besiegen wird. Und dass Gott an ihnen Gericht üben wird. Und der Feind hat Angst. Er weiß, dass er besiegt ist, aber das heißt nicht, dass er nicht trotzdem kommt, um zu kämpfen. Das werden wir sehen. Wir werden uns heute hauptsächlich in Josua 10 aufhalten. Und die Situation da am Anfang ist, da beschreibt es einen amoritischen König, der König von Jerusalem, der sich fürchtet. Der sich fürchtet, weil er den Erfolg Israels gesehen hat und jetzt auch noch mitbekommen hat, dass sich Israel mit den Gibeoniten verbündet hat. Und die Gibeoniter waren nicht gerade irgendwie ein kleines Volk, sondern es war ein starkes Volk. Und sie haben Angst. Die Kanaaniter haben Angst. Und es schließen sich 5 Könige zusammen. Sie bilden eine Allianz gegen Gibeon, gegen die Gibeoniter. Da kommen unterschiedliche Parteien zusammen, Parteien, die vielleicht bisher uneinig waren, aber sie schließen sich zusammen, um gemeinsam gegen Gottes Sache zu gehen und hier in dem Fall gegen die Gibeoniter zu gehen. Das war bei Jesus auch nicht anders. Da hat sich ein Herodes und ein Pilatus zusammengetan. Oder auch bei uns heute kann es auch so sein, wir Christen erleben das, dass sich Leute zusammentun, um gegen uns zu sein. Das äußert sich in den Medien oder in der Gesellschaft, in der Gesetzgebung oder in unserer Familie oder am Arbeitsplatz. Die Gibeoniter, die sind umringt, die sind bedrängt, sie sind in Not. Die amoritischen Könige sind da, greifen an, haben die Stadt umzingelt und belagert. Und die Gibeoniter tun eins. Sie senden ein SOS, Morsezeichen. Sie senden einen Hilferuf zu Josua. Und die Frage ist jetzt, was wird Josua tun? Diese Gibeoniter, die sie hinten herum dazu gebracht haben, diesen Bund zu schließen, die sie ausgetrickst haben, was würde Josua tun? Würde sagen, okay, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, diese Gibeoniter doch loszuwerden. Ich setze mich zurück und warte mal ab. Vielleicht könntest du sogar sagen, hey, danke Herr, danke Gott, dass du diese Gelegenheit nimmst und dich gnädig erweist und dafür sorgst, dass die Gibeoniter jetzt trotzdem vernichtet werden und dieser Fehler, den wir gemacht haben, in Ordnung gebracht wird. Hätte er sagen können. Oder hätte sagen können, ja okay, ich komme, aber ich lasse mir ein bisschen Zeit, ich muss noch mal einen Kaffee austrinken und dann komme ich schon langsam. Aber nee, der Josua, der hat anders reagiert. Der Josua hilft. Und das mit gewaltigem Einsatz. Und das wollen wir uns anschauen. Ein paar Schritte der Hilfe. Der Josua, der war integer. Der war korrekt. Der Josua verhält sich korrekt gegenüber den Gibeonitern. Er benimmt die Verantwortung. Er hat sich in diesen Bund gesetzt, er hat diesen Bund akzeptiert, diesen Bund geschlossen und er übernimmt die Konsequenz, er benimmt die Verantwortung. Er hat die Gibeoniter zu seinen Dienern gemacht und er benimmt die Verantwortung, die er für sie hat. Er tut das Richtige und er behält dabei ein reines Gewissen. Er tut das Richtige. Und egal wie schwer ein Kampf ist und auch wenn man weiß, man tut das Richtige, dann kann man durchhalten, selbst wenn sich viele dagegen verbünden. Denn wer das Richtige tut, der darf auch mit Gott rechnen. Das werden wir sehen. Aber der Josua, er tut das Richtige, er ist integer, er ist korrekt, er tut das Richtige und er tut es mit vollem Einsatz. Wie so ein Rettungsschwimmer. Er riskiert sein eigenes Leben, er geht in den Sturm hinein und er riskiert. Das sieht man darin, sobald er die Nachricht bekommt, noch in der gleichen Nacht, geht er los von Gilgal zu den Gibeonitern, nach Gibeon, marschiert die ganze Nacht durch, ein Höhenunterschied von ungefähr 1000 Metern überwältigt er, ungefähr 35 Kilometer, marschiert mit seinen Leuten, wahrscheinlich 8 bis 10 Stunden, und überrascht so die Feinde vor Ort und fängt an zu kämpfen und wird gewinnen. Aber er ist sich nicht zu schade. Obwohl er die ganze Nacht durchmarschiert, ist er bereit, Einsatz zu zeigen und wird kämpfen. Aber entscheidend darin wird sein, dass Gott hilft. dass Gott hilft. Und dass Gott hilft, ist Gnade. In zweierlei Weise. Es ist Gnade gegenüber den Gibeonitern. Es zeigt Gottes Fürsorge gegenüber den Gibeonitern, weil er sagt, okay, ihr habt mein Volk ausgetrickst, aber ich will euch trotzdem retten. Ich bin gnädig. Und es ist Gnade gegenüber seinem eigenen Volk, weil er könnte sagen, ihr habt euch das eingebrockt mit den Gibeonitern, ihr dürft es auslöffeln. Aber Gott ist anders. Er gibt ihnen eine Zusage. Die lesen wir in Vers 8. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. Gott ist hier gnädig und er hilft mit dieser Zusage. Und diese Zusage wird sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigen, dass Gott hilft. Und die erste Sache ist, Gott gibt Kraft. Es wird nicht direkt erwähnt in diesem Text, in unserer Bibelstelle, aber man muss fast drauf schließen. Das Volk Israel ist die ganze Nacht marschiert mit aller Kriegsutensilien, anstrengender Anmarsch, und dann kämpfen sie gegen eine Allianz, eine feindliche Allianz. Und das nicht nur einen ganzen Tag, sondern wir werden sehen, zwei ganze Tage lang. Und das sehen wir, Gott wird versorgt haben mit ein bisschen extra Energie. Gott sorgt für extra Energie, weil Volk Israel kommt erschöpft an am Schlachtfeld. Aber Gott wird ihnen Kraft geben. Gott hilft auch noch anders. Er sorgt für Panik. Er sorgt für Panik und Verwirrung bei den Amoritern, bei diesen Königen, beim Feind. Vers 10 steht, der Herr erschreckte sie vor Israel. Der Herr hilft auch so. Aber er hilft noch mehr. Der Herr hilft ganz konkret, indem er eingreift. Weil die Israeliten kämpfen. Sie zeigen Einsatz. Josua zeigt Einsatz. Und sie verjagen nicht nur die Amoriter, und Gibeon ist wieder frei, sondern sie tun auch noch mehr. Sie jagen diesen Königen hinterher, weil sie nicht nur den Auftrag sehen, die Gibeoniter zu befreien, sondern sie wissen ihren übergeordneten Auftrag im Hinterkopf. Gott will, dass wir das Land annehmen. Gott will, dass wir diese Feinde besiegen. Und deswegen jagen sie ihn hinterher. Aber in diesem Hinterherjagen werden sie trotz Red Bull ein bisschen K.O. Und Gott greift ganz konkret ein. Gott hilft. Und das lesen wir in Josua 10, Vers 11. Und als die Amoriter vor Israel flohen, auf dem Weg von Beth-Heron hinab, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Azekah, dass sie starben. Und von ihnen starben viel mehr durch die Hagelsteine, als durch die Israeliten mit dem Schwert getötet wurden. Gott greift hier ganz konkret ein und hilft hier. Übernatürlich. Mit seiner Macht. Die Lektion daraus ist, der Sieg kommt, der Erfolg kommt, aber nur mit Gottes Hilfe. Das sehen wir im ganzen Josua immer wieder. Und eine andere Sache noch, wo Gott hilft, ist, er erhört Gebet. Er erhört Gebet und lässt den Tag länger andauern, weil Josua ihn darum bittet. Ich lese vor die Verse 12 und 13a. Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor den Israel dahingab. Und er sprach in der Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Achjalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Wow. Es gibt Aufzeichnungen aus China, aus der Zeit des Herrschers Yeo, wo von einem langen Tag berichtet wird. Und dieser Herrscher lebte ungefähr zur Zeit Josuas. Es gibt in Mexiko Berichte, wo von einem Tag berichtet wird, der doppelt so lang dauerte. Es gibt Berichte von einem ägyptischen Priester von Babylon, wo Ähnliches berichtet wird. Wir sehen hier aufgrund eines mutigen Gebetes, ja sogar eines fordernden Gebetes, tritt hier eine gewaltige Gebetserhörung ein. Und warum erhört Gott? Die Antwort ist, denn der Herr kämpfte für Israel. Das lesen wir in Vers 14. Und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte, denn der Herr stritt für Israel. Der Josef ist unterwegs gegangen, er hat gesagt, ich hilf den Gibeonitern, aber der Herr ist die Hilfe, der Herr schenkt den Sieg. Und Josua, das war nicht irgendjemand, sondern er erinnert uns immer wieder an Jesus. An Jesus, der gefordert hat, dass der Sturm still wird, und der Sturm wurde still. Der Stoff, aus dem die Helden sind. Josua, der hatte Charakter. Der hatte echt Charakter. Er war integer. Er tat das, was richtig war. Und er zeigt in dem vollen Einsatz. Er war in dem von Gott abhängig. Das sieht man in dem, dass er fordernd betet. Aber auch, dass währenddem sie hier gegen die Amoriter kämpfen, während diesem Kampf in diesen 2 Tagen, geht er sogar noch zurück nach Gilgal nochmal. Ich weiß nicht warum, aber das ist dieser Ort, wir erinnern uns, wo sich das Volk Gott hingegeben hat und wo der Heerführer Gottes dem Volk Israel, dem Josua, begegnet ist, um die Kontrolle für die Landeinnahme zu übernehmen. Und dort geht der Josua zurück nochmal während diesem Kampfzug, weil er weiß, ich bin von Gott abhängig. Und Josua hat Charakter, weil er hat die Bereitschaft anzupacken. In seinem Gebet sagt er nicht, Gott, schick einfach noch mehr Hagelsteine, sondern er sagt, Herr, lass die Sonne stillstehen, dass der Tag länger ist, sodass wir hier weitermachen können, sodass wir den Leuten nachjagen können und es fertig bringen können. Der hat Bereitschaft anzupacken. Und der Josua ermutigt seine Mitleiter vorausblickend. Da kommen wir noch hin, wie er sie ermutigt. Aber dieser Josua erinnert uns eben an Jesus. Er erinnert uns an Jesus, der sich zu uns stellt, sich mit uns identifiziert, obwohl wir ihn hintergangen haben. Dieser Jesus, der kommt und Einsatz zeigt, der in die Welt kommt, sich erniedrigt. Dieser Jesus, der vom Vater abhängig war während seiner Zeit auf dieser Erde, der bereit war anzupacken. Er hatte Dienstbereitschaft und der ermutigt hat, der derjenige ermutigt hat, die den Auftrag weiterführen würden. Und auch heute will uns Jesus ermutigen. Josua hatte Charakter und dadurch wird er zum Krisenhelfer. Er war schnell, er war mutig und das, obwohl die Gibeoniter ihn getäuscht hatten. Zeigt der Charakter und er tut das Richtige. Ich möchte nicht nur jemand sein, der Sünde nicht tut, sondern jemand sein, der das Richtige tut. Und der auch dann das Richtige tut, wenn es jemanden betrifft, der mir Unrecht getan hat. Ja, das ist Jesus ähnlicher werden. Wenn jemand, der vielleicht noch gar nicht zur Gemeinde gehört, in Not gerät. Oder wenn ein Mitchrist, der mich in letzter Zeit gar nicht mehr herzlich gegrüßt hat, wenn ich ihm begegnet bin, in Not gerät. Oder wenn jemand aus meiner Familie, der mich unfair behandelt hat, weil ich zu Jesus gehöre, in Not gerät, dann möchte ich den Charakter beweisen, das Richtige zu tun. Insbesondere dann, wenn Sünde attackiert. Und es kann die eigene Sünde sein, mit der jemand zu kämpfen hat, wo er nicht frei wird. Das kann die Sünde sein von jemand anderem, wo er in Mitleidenschaft gezogen wird. Das kann aber einfach auch das Leben in einer gefallenen Welt sein, wo jemand in Not gerät, selbst wenn er mich hintergangen hat, dann möchte ich den Charakter haben, das Richtige zu tun. Und ich mache das, weil ich eine Verantwortung habe in der Welt als Gottes Botschafter. Und da, wo Sünde angreift, betrifft es mich selber auch, denn ich gehöre ja zu Gott. Und wo Sünde angreift, greift es Gott und seine Sache an. Und deswegen möchte ich bereit sein, Hilfe zu sein. Wenn jemand innere Kämpfe hat mit Sünde oder Gedanken, wenn man in der Jugend das Thema Homosexualität gab, wenn jemand damit kämpft, dass er sich homosexuell hingezogen fühlt, dann will ich da sein, um zu helfen. Wenn jemand einen untreuen Partner hat, dann will ich da sein, um zu helfen. Wenn jemand Angst hat, weil er sich auf irgendwas eingelassen hat oder irgendwelche Videos gesehen hat, die ihm Angst eintreiben, dann will ich da sein, um zu helfen. Wenn jemand verbittert ist gegenüber Gott, dann will ich da sein, um zu helfen. Wenn jemand gefangen ist in Esoterik oder wenn jemand immer wieder neidisch wird, obwohl er es gar nicht möchte, dann will ich da sein als ein Krisenhelfer. Ich will nicht zögern, ich will mich einsetzen, wo es geht. Ich möchte lernen, fordernd zu beten und bereit sein, mit anzupacken. Selbst wenn diese Person unfair gegenüber mir war. Und das Gute ist, der Sieg, das Gelingen liegt nicht an mir, das liegt an Jesus. Und weil Jesus schon gesiegt hat, kann ich zuversichtlich kämpfen, kann ich zuversichtlich helfen. Wenn ich bete, dann tritt Jesus bei Gott, dem Vater, ein. Und auch wenn die Sonne nicht mehr stillstehen wird, so wird er doch andere Dinge tun, ganz sicher. Und dennoch möchte ich derjenige sein, der auch hilft, der eilt, um zu helfen. Sofort, unermüdlich, ernsthaft. Und ich möchte lernen, Jesus nicht als billige Abfertigung darzustellen, sondern ihn als Siegbringer zeigen zu können. Mut zu machen, auf Jesus hinzuweisen und klar zu machen, Jesus kann da helfen. Jesus kann da Kraft geben. Jesus kann da konkret eingreifen. Und ich bin sicher noch nicht so gut darin, das darzustellen. Im Gespräch mit jemandem zu sagen, wenn ich um Hilfe komme, ihm klar zu machen, ey, Jesus kann. Da möchte ich noch besser werden. Und ich werde besser, weil Jesus in mir lebt und weil ich Jesus besser kennenlerne. Ich möchte ein Krisenhelfer sein. Aber ich bin gleichzeitig auch dankbar für andere in der Gemeinde, die auf eine andere Art und Weise als ich Krisenhelfer sein können. Deswegen sind wir Gemeinde. Und da, wo ich selbst immer weiß, wie ich Krisenhelfer sein kann, da möchte ich immerhin ein offenes Ohr haben und die Initiative zu beten, erwartend und fordernd zu beten. Im Glauben, dass dieser Jesus siegreich ist. Und es ist super, wenn du schon Krisenhelfer warst in Situationen. Und ich glaube, da gibt es viele von uns. Aber es werden immer wieder neue Kämpfe kommen. Und darum wollen wir von Josua lernen, der ein tolles Vorbild ist. Weil Jesus der wirklich Helfende ist, möchte ich nicht nur derjenige sein, der Hilfe bringt, sondern ich möchte auch derjenige sein, der selbst Hilfe in Anspruch nimmt. Denn wie Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch schreibt, gemeinsames Leben. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Und das heißt, dann, wenn ich von Sünde attackiert werde, und das muss gar nicht mal vehement sein, das kann subtil sein, das kann frustrierend sein, auf eine sanfte Art und Weise, aber da, wo Sünde mich attackiert, da möchte ich da möchte mir Jesus im Bruder, in der Schwester zur Hilfe kommen. Aber Jesus ist derjenige, der den Sieg schenkt. Und da, wo das, was der Bruder und die Schwester an Hilfe leistet, nicht reicht, da kann Gott immer noch ganz konkret eingreifen, auch unabhängig davon. Als Gemeinde, glaube ich, sollten wir lernen, besser mit Sünde umzugehen. Nicht, weil wir noch nicht mit Sünde umgehen können, aber wir dürfen besser lernen, mit Sünde umzugehen, offener darüber zu reden, nicht verklemmt, aber auch nicht leichtsinnig, aber so, dass Hilfe gerne angeboten wird und so, dass Hilfe gerne angenommen wird, in Anspruch genommen wird. Da dürfen wir noch besser werden. Weiter in der Geschichte, in Josua 10, wird es auch nochmal Thema, wie ich selber mit Sünde, mit meiner Sünde umgehen kann. Und so wollen wir mal weiterschauen. Gott gab Josua und den Israeliten den Sieg über diese fünf Könige. Und in diesem Kampf versteckten sich diese fünf Könige in einer Höhle. Und Josua hört davon und er sagt den Leuten, setzt Steine davor vor die Höhle, setzt Wachen davor, aber geht noch weiter. Jagt den anderen Soldaten noch hinterher, jagt ihn hinterher und vernichtet sie. Es gibt noch was anderes zu tun. Und nur wenige konnten im Endeffekt flüchten in sichere Städte. Und nachdem dieser Sieg gelungen ist, kommt Josua und das Volk zurück zu dieser Höhle, wo diese fünf Könige sind. Und Josua ließ sie herausholen und es geschah Folgendes. Ich lese euch vor die Verse 23 bis 27. Also sie haben die Könige herausgebracht, sie taten so und brachten die fünf Könige zu ihm aus der Höhle. Den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachisch, den König von Eglon. Als aber die fünf Könige zu ihm herausgebracht waren, rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolkes, die mit ihm zogen. Kommt her und setzt eure Füße auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen und setzten ihre Füße auf ihren Nacken. Und Josua sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid getrost und unverzagt, denn ebenso wie der Herr wird der Herr allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft. Und Josua schlug sie danach tot und hängte sie an fünf Bäume, und sie hingen an den Bäumen bis zum Abend. Als aber die Sonne untergegangen war, gebot Josua, dass man sie von den Bäumen nehme und in die Höhle werfen sollte, in die sie sich verkrochen hatten. Und sie legten große Steine vor den Eingang der Höhle. Die sind noch da bis auf diesen Tag. Josua ließ die Könige aus der Höhle holen, warf sie auf den Boden und sagte seinen Mitleitern, dass sie ihre Füße auf ihren Nacken legen sollten. Das war damals in dieser Zeit ein Brauch bei einem Sieg. Und sie wissen sehr wohl, Gott hat diesen Sieg gegeben, aber wir haben ihn bekommen. Und Josua möchte sie ermutigen. Genauso dürft ihr mit Gott immer wieder siegreich sein. Gott wird auch in Zukunft siegreich handeln, genauso wie er es jetzt erlebt hat. Jesus möchte uns als Gemeinde ermutigen. Weil Jesus Sieger ist, wird er uns immer wieder Sieg geben. Josua ließ die fünf Könige dann töten und er hat sie auf Bäume aufgehängt und am Abend in die Höhle getan und zugeschüttet. Und Josuas Umgang mit diesen Königen zeigt, wie wir mit Sünde umgehen können. Wir können sie für kurze Zeit wegsperren, dass sie nicht auflebt, dass wir sie im Griff haben, weil es vielleicht gerade Dinge gibt, die dringender sind oder andere Dinge gibt, die ich zu tun habe. Wir können sie für gewisse Zeit im Griff haben, in diese Höhle setzen. Aber Jesus ist Sieger. Alles ist bereits unter seinen Füßen. Er hat gesiegt. Im Epheser 1, 22 sagt, und alles hat er, also Gott, unter Jesu Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde über alles. Und davor steht, Gott hat Jesus zu seiner Rechten sitzen lassen. Dieses Hinsetzen und die Füße hinlegen auf den Hocker ist ein Symbol, dass Jesus gesiegt hat, dass er den Nacken auf alle Feinde gesetzt hat. Jesus hat gesiegt über alle Feinde und über alle Sünde. Jesus kämpfte für uns am Kreuz und er gewann. Dinge, die mich zu Fall bringen können, Dinge, die mir Not machen, die sind schon besiegt. Alle meine Lebensbereiche, meine tief verwurzelten Sünden, meine Gewohnheiten, meine Schwachheiten, alles fällt unter Jesu reinigendes Blut. Es gibt keine Verdammnis mehr, wer zu Jesus gehört. Weißt du, dass du zu Jesus gehörst? Wenn nicht, dann komm und frag um Hilfe, frag um Rat, frag, wie das geht. Aber es gibt keine Verdammnis mehr, wer zu Jesus gehört. Aber wenn wir die Dinge, die Sünden, nur in der Höhle eingesperrt lassen, dann werden sie immer wieder mal hervorkriechen. Wenn ein Erdbeben kommen wird, dann werden ein paar Steine wegrollen und es wird mal so eine Hand von so einem König wieder herausschauen. Das heißt, wenn Stresssituationen kommen, wird diese Sünde wieder zum Vorschein kommen. Es wird wie bei so einem Glas Wasser. Ich glaube, ich habe dieses Bild schon mal gebracht. Wenn ich ein Glas Wasser habe und der Alexander kommt und schubst mich. Und dann spritzt Wasser raus aus diesem Glas. Warum ist Wasser herausgespritzt aus diesem Glas? Weil der Alexander mich geschubst hat? Das war der Auslöser. Aber Wasser ist herausgespritzt, weil Wasser in diesem Glas war. Sünde ist herausgespritzt, weil diese Sünde noch in mir war. Sie war verborgen in dieser Höhle, von Steinen besetzt, aber es ist ein Erdbeben gekommen, eine Situation, die schwierig war, irgendein Stress. Und ein paar Steine rollen weg und diese Sünde springt heraus. Ja, wir sind freigesprochen von Sünde, aber Jesus' Sieg konkret für mein Leben anzuwenden, heißt auch, diese Könige aus der Höhle rauszuholen und mit ihnen abzurechnen. Jesus zeigt uns, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Weil Jesus dafür bezahlt hat, können wir sie rausholen aus der Höhle. Und er möchte uns den Sieg über sie geben. Er lässt sie uns hinlegen, Jesus lässt sie uns hinlegen und wir dürfen unsere Füße draufsetzen auf ihren Nacken. Wir dürfen den Sieg feiern, weil Jesus schon gewonnen hat. Mein alter Mensch, so wird es im Neuen Testament von Paulus beschrieben, das meint meine selbstsüchtigen Wünsche, mein falscher Gebrauch meiner Zunge, mein Stolz, all das gehört aufgehängt an den Baum, ans Kreuz. Es soll nicht versteckt bleiben, es soll nicht in dieser Höhle bleiben, sondern ich soll es hervorholen. Jesus hinlegen, es bekennen und weil er schon gesiegt hat, wird er uns helfen, diesen Sieg auch ganz praktisch werden zu lassen, auch noch wirkliche Realität werden zu lassen. Dass wir es nicht nur bekennen, sondern wir verändert werden. Und dort am Baum muss diese Sünde nicht groß sichtbar hängen bleiben. Ich muss nicht dauernd drauf schauen, es müssen nicht ständig andere sehen. Sie darf dann auch wieder runterkommen und in diese Höhle kommen und verschüttet werden, weil sie weg ist. Und ab und zu ist es gut, mal vorbeizukommen und erinnert zu werden. Aber so geht man mit Sünde um? Und ich weiß, es ist noch zu wenig konkret. Wie gehen wir ganz konkret damit um? Und ich gehe heute nicht drauf ein, aber ich will euch eins sagen. Ruf ein SOS. Frag um Hilfe. bei Jesus, indem du in seinem Wort liest, indem du betest, aber auch beim Bruder und bei der Schwester. Gerade dann, wenn du aktuell bedrängt wirst, frag nach Hilfe. Jesus möchte andere als Josuas, als Rettungsschwimmer, als Krisenhelfer gebrauchen in deinem Leben. In Kapitel 10 geht es dann weiter, wo das Volk Israel diese Siege immer wieder neu erleben darf. Da heißt es, der Herr gab den Sieg und Josua vollstreckte es. Er hat es ausgeführt. Ich möchte nur vorlesen, wir schauen uns das gar nicht näher an, im aber es wird klar, Jesus gibt diesen Sieg. Gott bewirkt diesen Sieg immer wieder und das Volk Israel nimmt den Süden des Landes ein. Und nach diesem Südesfeldzug in Süden kommen sie wieder zurück nach Gilgal, wieder Erinnerung, was da passiert ist. Ey, wir sind von Gott abhängig, Gott schenkt uns den Sieg und im Kapitel 11 geht es dann in den Norden. Und im Norden, da vereinen sich wieder die Feinde. Und es gibt wieder eine gewaltige Armee und eine neue Herausforderung, noch größer, weil es steht, die Volksmenge, diese Armee, die war unzählbar groß und sie war technisch weit überlegen. Und da sehen wir, es wird immer schwieriger, als wir denken, aber Gott kann auch mehr, als wir denken. Und Jesus möchte uns ermutigen, indem er uns einmal unsere Füße auf diesen Nacken der Feinde gelegt hat, möchte uns ermutigen, ja auch in Zukunft, auch im nächsten Jahr, auch in den nächsten 2 Jahren. Es wird schwieriger, aber Gott will auch noch mehr helfen. Und Gott wird noch mehr helfen. Und am Ende dieses Eroberungszuges im Norden treffen die Israeliten noch auf ein bestimmtes Volk. Die Anakiter. Die Anakiter, das waren so Riesen und sie waren ein Mitgrund, warum die Israeliten vor 40 Jahren gesagt haben, wir haben keinen Bock, das Land einzunehmen. Wir haben kein Vertrauen, dieses Land einzunehmen. Und Gott hat diese Amalekiter, diese Anakiter fürs Ende aufgehoben. Sie mussten nicht gleich ganz am Anfang damit anfangen. Er hat sie aufs Ende aufgehoben und wir müssen auch nicht alle unsere Baustellen, wo wir noch mit Sünde zu kämpfen haben, auf einmal angehen. Jesus meint es gut mit uns. Du musst gar nicht jetzt frei werden von Sünde, aber du darfst es immer mehr werden. Und wenn du Jesus liebst, dann willst du das. Das ganze Land ist jetzt in Besitz genommen worden, aber noch nicht jedes Dorf. Das sollte jeder Stamm selbst übernehmen. Jeder Stamm sollte nochmal eigene Lektionen lernen. Das ist wie bei diesem Ausmalbild. Es ist eigentlich schon alles vorskizziert, das Land ist schon eingenommen, aber jeder Stamm sollte jetzt noch seine eigenen Lektionen lernen. Die Freiheit ist da. Jesus hat den Sieg schon geschenkt, aber ich darf das in meinem eigenen Leben noch Realität werden lassen, wenn ich mein Fleckchen ausmale. Wenn ich das Realität werden lasse, was Jesus' Sieg über Sünde bedeutet. Und das Volk Israel ist leider an manchen Stellen da gescheitert, das auszumalen. Das Land ist eingenommen. Und es kommt zur Ruhe vom Krieg. Das Land ist auch für uns eigentlich schon eingenommen. Jesus, unser Josua, hat das Land schon eingenommen. Wir müssen nicht mehr paniken, wenn Sünde uns zu schaffen macht. Das Problem der Sünde, das wurde schon in Angriff genommen. Das ist schon bewältigt. Jesus hat schon für Sieg gesorgt. Wir sind freigesprochen, wenn wir zu ihm gehören. Aber jetzt dürfen wir das auch in unserem Leben ganz konkret noch anwenden und noch mehr Realität werden lassen, noch unsere Fleckchen ausmalen. Wir dürfen in Jesus ruhen, in seiner Vergebung. Aber wir dürfen auch zufrieden sein in ihm und deswegen unsere Wünsche auch ihm hingeben. Und deswegen ablegen, was uns von hinter Jesus abhält. In Kapitel 12 ist dann hauptsächlich eine Liste von den Königen, die besiegt wurden. 31 Stück. Eine Warnung, dass Gott Gericht hält in der Welt. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann dürfen wir sicher sein, der Sieg ist gegeben und wir dürfen ihn auch konkret anwenden. Uns ist vergeben und wir dürfen auch die Könige aus der Höhle herausholen und töten. Wenn Desmond Doss die Predigt gehört hätte, dann würde er vielleicht sagen: Herr, gib mir die Kraft, einem weiteren zu helfen, der von Sünde attackiert wird. Und hilf mir durch andere, denn auch bei mir gibt es noch Baustellen, wo dein Sieg angewendet werden darf. Herr, gib mir die Kraft, einem weiteren zu helfen, der von Sünde attackiert wird, und hilf mir auch durch andere, denn auch mir, bei mir gibt es noch Baustellen, wo dein Sieg noch angewendet werden darf. Gemeinsam fürchten wir uns nicht mehr vor Sünde. Wir wissen, sie ist besiegt und trotzdem attackiert sie uns oft heimlich. Und deswegen wollen wir Charakter beweisen. Wollen wir Charakter beweisen, indem wir anderen zu Hilfe kommen. Indem wir vielleicht einen Termin für ein Café, Treffen in einem Café ausmachen, um diese Hilfe konkret werden zu lassen. Ich habe gehört, ich habe erlebt, so ähnlich funktioniert es bei uns in Südtirol. Jesus ist Sieger und er möchte uns als Krisenhelfer einsetzen für andere, aber er möchte auch uns mit anderen Krisenhelfern helfen und er ist derjenige, der den Sieg schenkt und der uns hilft, dieses Land wirklich in Besitz zu nehmen.